Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, unseren Predigttext haben wir gerade schon in der Epistellesung gehört. Ich lese ihn trotzdem nochmal vor, weil er so mit etwas fremden oder zumindest für uns fremden Begriffen umgeht. So aufgeschrieben im Hebräerbrief im 4. Kapitel. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Man muss sich ein bisschen zurückversetzen und vor Augen führen, an wen ist dieser Brief geschrieben und welchen Hintergrund haben die Menschen, die das gelesen haben. Es war eine Gemeinde von Juden, die in der Diaspora war und zu der Zeit in doppeltem Sinn in Gefahr. Einmal war es schon die Zeit der Christenverfolgungen, also es war ja das Christentum zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr als eine jüdische Sekte, also die Bedrohung von außen, aber auch eine Bedrohung von innen. Die Bedrohung, die man über die Jahrhunderte immer wieder kennt, dass in manchen Situationen, entweder wenn es einem zu gut geht, die Prinzipien verloren gehen, oder wenn der Druck zu groß wird, dass man sich dem beugt, was von außen herankommt oder innen hervorgärt. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, so beginnt der Verfasser. Ein hohen Priester, mit dem können wir gerade als Evangelische nicht viel anfangen. Für uns ist klar, Priestertum aller Gläubigen, es gibt keinen besonderen Stand, keine Mittlung zwischen Gott und Mensch. Da braucht es nichts, sondern jeder getaufte und glaubende Christ hat dieses Amt. Aber für die Menschen damals war da natürlich ein ganz anderes Bild verbunden. Der hohe Priester in Israel, im Tempel zu Jerusalem, war die höchste geistliche Autorität, die es damals gab, sozusagen der jüdische Papst. Und der hatte als einziger ein ganz besonderes Privileg, nämlich das Privileg der Gottesbegegnung. Jeder normale Jude durfte im Tempel opfern und durfte ins Heilige, aber nicht hinter den Vorhang zum Allerheiligsten. Und im Allerheiligsten, das wissen wir, da stand ja die Bundeslade, da standen noch einige kleine Geräte und ein einziges Mal im Jahr durfte der hohe Priester diesen Vorhang öffnen und durfte hinein. Und nach der damaligen Vorstellung war es ja so, dass Gott selbst über der Bundeslade wohnt. Da gibt sogar die Vorstellung, dass die Feuer- und Rauchsäule, die Mose einstmalen aus Ägypten heraus nach Israel geführt hat, in die Richtung, dass die über dieser Bundeslade ständig entweder wölkte oder brannte. Und nur ein einziger durfte einmal im Jahr hinein, eben dieser hohe Priester, der die ganze geistliche Bürde seines Volkes damit trug, weil er all das, was das Volk bewegt hat oder was es angestellt hat, direkt vor Gott tragen durfte. Und der Verfasser des Hebräerbriefes steigert es nochmal. Hoher Priester ist schon ein Superlativ. Und dann kommt noch einen großen hohen Priester, also einer, der noch mehr ist, der noch mehr kann. Jesus nämlich, der uns Menschen vor Gott vertritt, der nicht ein berufener hoher Priester oder gewählter Funktionsträger ist, sondern der Sohn Gottes. Und durfte der hohe Priester damals eben gerade mal einmal im Jahr ins Allerheiligste des Tempels gehen, so heißt es von Jesus, der ist nicht nur ins Allerheiligste gegangen, sondern der hat die Himmel durchschritten. Alles das, was Menschen verborgen ist, alles das, was man sich nur vorstellen kann, alles, was über unsere Welt hinausweist, hat er nicht nur gesehen wie in einer Vision bei Propheten, sondern er hat es durchschritten, das heißt erlebt und mit eigenem Leben gefüllt. Und deswegen, weil ein solcher ganz besonderer, großer, hoher Priester, also mehr als hoher Priester im Sohn Gottes für euch da ist, deswegen haltet fest am Bekenntnis. Das klingt so schön theologisch. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, heißt es, mit dieser Betonung. Bekenntnisse gibt es ja viele, nicht nur religiöse. Manch einer bekennt sich zu irgendetwas, manch einer zu einer Straftat. Aber ein Bekenntnis ist was anderes als das ganz besondere Bekenntnis, dass nämlich Jesus Christus als Sohn Gottes für uns Menschen alles auf sich genommen hat, was das Leben mit sich bringt, an Guten, an Bösen, dass er uns bei seinem Vater vertritt, dass er uns an der Hand nimmt und zu ihm führt. Das ist der Kern dieses Bekenntnisses, das auch damals schon an die Hebräergemeinde geschrieben wurde. Und das ist ja heute ein ganz aktuelles Thema, dieses Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Ist im Moment auch durchaus in unserer Kirche ein ganz großer Streitpunkt. Es gibt Entscheidungen in den letzten Jahren, die von vielen nicht in Übereinstimmung mit dem Bekenntnis gebracht wurden. Ich denke zum Beispiel an, obwohl ich ja jetzt wirklich in der Regel doch ein toleranter Mensch bin, an diesem Jubel, den unsere Kirchenleitung losgelassen hat, als es um die Ehe für alle ging. Ich kann es weder mit dem Bekenntnis Übereinstimmung bringen und gleichzeitig sehe ich auch keinen Grund für Jubel. Dass es Menschen unterschiedlicher Prägung gibt, das ist so. Dass Menschen, die anders lieben als das, was man landläufig als normal bezeichnet hat, Gemeinschaft suchen und Gemeinschaft brauchen, ist auch in Ordnung, ist kein Widerstand oder kein Widerspruch zum Bekenntnis. Aber warum muss dann auch von kirchenleitender Sicht heraus diese andere Form des Zusammenlebens mit dem Begriff Ehe umschrieben werden? Ehe ist nach dem biblischen Zeugnis, dem auch unser Bekenntnis zugrunde liegt, eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Alles andere ist was anderes als Ehe. Dass es das geben darf, ist in Ordnung. Aber warum muss man diesen klar definierten Begriff plötzlich aufweiten? Ich habe es mal so verglichen. Nehmen wir das deutsche Lieblingsthema, Auto. Auto für alle. Ehe für alle. Aber gibt es eben nicht auch Unterschiedliches, unterschiedliche Marken? Der eine fährt lieber einen VW, der andere einen Mercedes, der dritte ein Ford oder was, oder ein Fiat. Es sind alles Autos. Auto gleich Beziehungskonstrukte, wie Menschen zusammenleben können. Die unterschiedlichen Marken, Ehe zwischen Mann und Frau, Verbindung zwischen Frau und Frau, Verbindung zwischen Mann und Mann. Warum muss man aufgrund äußerer oder zeitgeistlicher Veränderungen gleich auf das Schiff aufspringen und kann nicht differenzieren? Ich rede nicht das Wort, da irgendetwas abzuwerten. Aber es muss nicht alles gleich benamst werden, was eben nicht gleich ist. Und da gibt es eben auch deutlich kritische Stimmen, wo gesagt wird, wo ist da festgehalten worden am Bekenntnis, wo ist da noch tatsächlich das christliche Profil? Wo ist das, was in der Bibel verzeichnet ist? Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Manchmal kriegen wir den Spiegel vorgehalten. Ich meine, die Flüchtlingskrise ist jetzt weitgehend vorüber. Aber die Begegnungen zwischen Christen und Muslimen finden immer wieder statt. Und was man dabei immer wieder hört, ist, was ist eigentlich mit den Christen los? Die wissen doch eigentlich gar nicht, was ihnen wichtig ist. Die wissen doch eigentlich gar nicht, was sie glauben. Und wenn sie es wissen, vertreten sie es nicht. Das ist so ein Ergebnis, eine Quintessenz aus vielen Begegnungen zwischen Christen und Muslimen. Wo halten wir fest am Bekenntnis oder wie man neues Deutsch sagen würde, wo halten wir fest an unserem christlichen Profil? Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Zwei Begriffe, der hohe Priester, die Schwachheit und das Mitleiden auf der anderen Seite. Der hohe Priester war damals im alten Israel eine höchst angesehene Person, eben vergleichbar mit dem Papst. Und wer so höchst angesehen ist, ist in der Regel auch erhaben, schwebt drüber, steht drüber. Das merkt man in jeder Hierarchie. Je höher jemand kommt, desto abgehobener ist er. In der Regel. Und nicht umsonst gibt es so Vergleichsstrukturen. Der hohe Priester, das Erhabensein, die Verbindung zwischen Priestertum und Erhabensein bringt in unserer Sprache auch noch durch, wenn zum Beispiel katholische Kollegen als Hochwürden angeredet werden. Oder wenn sie in der Stufe noch ein bisschen hinaufgehen, Hochwürdigster. Oder noch eine Stufe hinauf, Exzellenz. Und dann kann man weitergehen von der Exzellenz hinauf, bei der Kardinalswürde fällt es mir gerade nicht ein, der Anrede, bis hin zur Heiligkeit. Das ist Erhabenheit, das ist abgehoben. Das entspricht diesem Bild des klassischen alten hohen Priesters im alten Israel. Aber der Verfasser des Hebräerbriefs schreibt, dieser hohe Priester, den wir haben, der kann mitleiden. Der ist nicht erhaben, sondern der ist mittendrin, der ist manchmal sogar unten drunter, um alles auszuhalten, was Menschen auf ihm herumtrampeln, und er hält sie trotzdem. Der, der versucht worden ist, wie wir alle, und als einziger widerstanden hat und ohne Sünde ist. Hört er da raus, was da für ein tröstlicher Gedanke drin ist? Wir leben mit unseren Ansprüchen. Und es werden auch viele Ansprüche an uns herangetragen. Keine Fehler machen, alles richtig machen. Bloß nichts falsch machen. Wir leben auch in Anfechtung. Immer wieder. Aber Gott weiß, dass es tatsächlich nur einen einzigen gab, der allen Anfechtungen, allen Versuchungen widerstanden hat. Und das war sein Sohn. Wir Menschen, wir Übrigen, sind gar nicht in der Lage, so wie er zu sein, nämlich ohne Sünde. Er ist als Beispiel bei uns, ja, aber auch gleichzeitig eben als der, der unsere eigene Unfähigkeit, in Anführungszeichen perfekt ein Leben zu gestalten, mitträgt und das auch von uns nimmt. Er ist einfach da. Darum, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Thron der Gnade. Was ist denn das? Ahnung? Ja. Auch das greift wieder auf dieses alte Bild vom Tempel zurück. Wie gesagt, im Allerheiligsten stand Die Bundeslade. Und die Bundeslade hatte einen Deckel, da schwebten zwei so Cherubimen, die waren da drauf montiert drüber und haben ihre Augen zugemacht. Und dieser Deckel der Bundeslade hat eine Bezeichnung. Das ist nämlich der Gnadenthron. Also eben die Begegnung mit der Bundeslade, mit dem Gnadenthron, dem Thron der Gnade, hat im alten Judentum nur einmal im Jahr der hohe Priester gehabt. Und jetzt kommt die Einladung für alle. Nicht nur einer darf an einem Tag, alle dürfen an jedem Tag. Und dieser Thron der Gnade ist ein Sinnbild für den gegenwärtigen Gott. Also kein Gott, der in der Ferne ist, sondern zu dem man kommen darf, jeden Tag und jeder, wo kein Vorhang und keine Funktion Menschen von der Gottesbegegnung mehr trennt. Das ist übrigens ein Bild, was der Verfasser auch aus dem Höhepunkt der Passionsgeschichte übernommen hat. Wir wissen ja, so wird es überliefert, als am Karfreitag Jesus starb um 3 Uhr, zerriss im Tempel der Vorhang. Gab es viele Vorhänge. Aber der Vorhang, der da gemeint war, war der Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennte, der den Raum, in dem Gott wohnt, trennte von dem Raum, den Menschen betreten durften. Somit war der Blick offen, war der Weg offen und jeder, der im Heiligen war, konnte ins Allerheiligste schauen, konnte dem lebendigen Gott, so wie man es damals in diesem Bild von Feuersäule und Wolkensäule sich vorstellte, begegnen. Und genau das nimmt der Verfasser auf, fordert auf, kommt rein, kommt hin, begegnet Gott. Ihr dürft alle ins Allerheiligste. Müsst keine erhabenen Priester sein und hohen Priester, sondern die, die ihr lebt und glaubt. Und was werdet ihr dort finden, wenn ihr Gott begegnet? Im Alten Testament hieß es ja, keiner wird leben, der Gott jemals sieht. Also früher hieß es, wer Gott sieht, erntet den Tod. Und hier ganz was anderes. Begegnet Gott und wir werden Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Es ist ja oftmals so ein kleiner Vorwurf, den man so in der Zeitgeschichte macht, auch was Kirche und Glaube betrifft. Not lehrt beten. Oder wenn es den Menschen gut geht, vergessen sie den lieben Gott. Wenn es ihnen schlecht geht, brauchen sie ihn wieder. Manchmal kriegt man auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen dabei, ist aber, denke ich, gar nicht unbedingt nötig. Denn hier steht es ja, in der Gottesbegegnung, die du jeden Tag haben kannst und haben sollst, kannst du Barmherzigkeit und Gnade empfangen, eben das, was deiner Seele gut tut, wenn du seine Hilfe nötig hast. Gott handelt an uns zur rechten Zeit. Dann, wenn es unserer Seele gut tut, dann, wenn es uns auf den richtigen Weg führt. Und wir dürfen zu ihm kommen, ungetrennt von irgendwelchen Vorhängen, unabhängig von Ämtern und Funktionen, den Gnadenthron, der Gott darstellt, begegnet uns jeden Tag. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.